Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Eine Verabredung ein bisschen später könnten Sie heute haben mit Lina Wendel. Ihre neue Serie Feuerwehrfrauen startet nach der Tagesschau in der ARD. Und ja, ich glaube, begegnet ist sie Ihnen auch bestimmt schon als die Füchsin oder im Tatort oder im Großstadtrevier. Und ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Herzlich willkommen an die ausgezeichnete Schauspielerin Lina Wendel.
Danke für die Einladung.
Das Schöne ist, Sie fühlen sich auch ein bisschen zu Hause bei uns im Norden. Mhm. Haben ein paar Jahre auch in Hamburg gewohnt. Mhm. Ist das dann so, dass Sie hierher kommen und irgendwie denken, oh, da muss ich unbedingt mal vorbei? Oder gibt es so Orte?
Wir sind vorhin in Eppendorf vorbeigefahren, da habe ich mich gerne dran erinnert. Ja.
Das ist ja auch immer eine andere Zeit. Ne? Also ich sage immer vor Kinderzeit, wo ein bisschen mehr so passiert ist, so drumherum. Mhm. Wie denken Sie so zurück?
Ja, man konnte ein bisschen länger auf dem Tisch tanzen des Nachts, das stimmt. Das ist dann, wenn du ein Kind hast, geht das nicht mehr. Aber es war eine schöne Zeit in Hamburg.
Apropos schöne Zeit, hatten Sie denn auch bei der Anreise, weil es ging ja von Berlin nach Hamburg mit dem Zug und ich glaube, das ist momentan nicht die einfachste Sache, oder?
Also ich glaube, eine Zugfahrt ohne Probleme ist nicht mehr möglich. Also 20 Minuten später los, auf freier Strecke halt, aber irgendwie glücklich hier angekommen. Alles gut.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Mit 50 kam ja die Paraderolle schlechthin. Ich glaube, das ist immer so das Erste, woran man denkt. Ne? Die Füchse.
Genau.
Die ehemalige Stasi-Spionin, die so ein bisschen, ja, fast nicht ausgebrannt ist, kann man fast sagen, oder? Und als Detektivin arbeitet. Das machen Sie schon jetzt, was sind das?
Zehn Jahre. Wir haben aber große Pausen dazwischen. Wir hatten jetzt, bevor wir die 10 gedreht haben, fast 3 Jahre Pause.
Aber trotzdem, das ist ja eine Rolle, die man sehr angenommen hat oder die Sie sehr angenommen haben.
Sehr.
Nimmt man so ein bisschen was ins Private mit rein dann?
Ich nehme von dem Privaten dann was mit rüber aus meinem Erlebten. Ich bin ja auch in der DDR groß geworden und dieses nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus ist ja nur heute wieder sehr, sehr aktuell. Ja. Damit bin ich groß geworden und diese Frau hat sich freiwillig freikaufen lassen und wurde dann auf jemanden angesetzt. Hat ein normales Familienleben aufgebaut und hat sozusagen den Mann ausspioniert, bis jemand dabei zu Tode kam und sie gesagt hat, ich steige aus. Und die Stadtsicherheit hat gedroht, wenn du aussteigst, nehmen wir dir das Kind weg. Da setzt die Geschichte an. Sie wurde enttarnt, es gab die berühmten Rosenheim-Akten, glaube ich, und sie wurde verurteilt. Und da setzt der erste Teil der Füchsin an. Sie wird freigelassen, lebt damals noch von Hartz IV, heute Bürgergeld. Und der einzige Motor, der sie am Leben erhält, ist die Suche nach dem Sohn. Denn der wurde ihr wirklich weggenommen. Diese Fälle gab es, ja.
Und dieser Charakter an sich ist ja fast ein bisschen spröde. Ich finde, ja. Ich finde, sie hat so ein bisschen was von Schimanski.
Ja, ist das nicht
oder?
Schön?
Oder? Ja. Ja, ja, ehrlich, ist also Absicht, okay.
Man überlegt sich ja, was für eine Figur. Aber ich liebe das natürlich, dass ich da nicht schön sein muss und Löckchen haben muss, sondern dass ich spröde sein darf und so ein bisschen was Skandinavisches.
Auch dieser Mantel ist wie bei Schimanski.
Ja, das ist so ein Panzer, wie so ein Zuhause.
Ja, genau. Geht auch so ein bisschen.
Ja, ich habe mir dann auch so überlegt, mein Gott, die saß jetzt eine Weile im Gefängnis. Die hatte auch lange keinen Flirt mehr, geschweige Körperlichkeit. Also die hat sich einen Überlebenskampfgang zugelegt. Ja.
Ne? Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, damit Sie zu Hause das auch wieder in Erinnerung haben.
Jawohl, ich hab's.
Was haben Sie?
Gewonnen.
Kommt ja gar nichts raus.
Ich hab 10 Monospiele.
Toll. Haben Sie schon überlegt, was ich alles davon kaufen kann?
Warten Sie es ab, das ist ein stupider Automat. Der funktioniert nach allgemein verifizierten Gesetzmäßigkeiten. Das muss man nur wissen und anwenden.
Haben Sie gesehen, in der Zwischenzeit sind 2 Leute hier durch, die alle erst mal da hinten reingehen.
Vielleicht das Büro mit dem Tresor.
Die nächste.
Was machen die da drin?
Ja, und vor allem in so kurzer Zeit.
Die hat von da drin Geld geholt.
Was jetzt verspielt. Hier wird Geld gewaschen. Vorne kommt das schwarze Geld in den Spielautomaten rein, dann wird es versteuert und hinterher ist es sauber.
Aha. Der Spielautomat als Waschautomat.
Kommen Sie, wir haben genug gesehen.
irgendwie echt ein originelles Paar, ja, finde ich, so, ja, als Detektive. So. Ja. Was gibt es, was mögen Sie am meisten an ihr?
Dass sie unfreiwillig komisch werden kann durch die Ernsthaftigkeit, wie sie an die Dinge herangeht. Und dass sie sich selber nicht so wichtig nimmt. Das kommt mir sehr entgegen. Das finde ich sehr, sehr schön. Es geht immer um die Sache, immer um den Fall, der gelöst werden muss. Das ist ihre Lebenskraft, ja.
Aber ich finde, das ist ja auch was, wenn ich das so beurteilen kann, dass das super zu Ihnen passt. Ja. Weil ich habe vorhin noch gedacht, als sie in die Maske kam, so ganz unprätentiös, ungeschminkt, hier bin ich, hallo. Das passt irgendwie ganz gut, oder? So ein bisschen zusammen, dieser Charakter mit Ihnen.
Ja, ich brauche das nicht unbedingt, gesehen zu werden. Es ist kurios, aber es ist so, ja.
Hat sich eigentlich jetzt, wenn man so lange eine Serie spielt, ändert sich mit dem Zeitgeist auch so ein bisschen die Rolle? Merkt man das über so eine lange Zeit?
Na, wir hatten ja die ersten Jahre einen Drehbuchautor und der ist dem sehr treu geblieben, den Figuren und auch der unterschiedlichen einzelnen Geschichten. Jetzt haben wir einen neuen Drehbuchautor und so viel darf ich verraten, sie wird jetzt vom Verfassungsschutz angeworben, was ich sehr, sehr spannend finde, dass der BND glaubt, von einer alten Stasi-Agentin noch was lernen zu können. Das finde ich sehr interessant, diese Idee. Und ja, mal gucken, wie das angenommen wird und ob das aufgeht. Ich habe den 10. Teil noch nicht gesehen.
Tamara geht ja auch in die Richtung. Dafür haben sie gerade den Grimme-Preis bekommen. Ja. Es geht auch um Ost-West-Identität. Die Rolle von Mutter und Tochter. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was da so der Knackpunkt ist.
Eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Kind verlässt das Zuhause und versucht, sich einen eigenen Weg zu bahnen. Und kommt zurück, weil sie erfährt, dass wir aus dem Haus raus müssen. Es geht um das Thema Rückgabe vor Entschädigung. Da ist ja während des Mauerfalls und der Wiedervereinigung oder des Beitritts, muss man ja genauer sagen, doch auch allerhand schiefgegangen. Und in dem Fall trifft es diese Familie und die Mutter will nicht mehr kämpfen. Sie hat 30 Jahre nach dem Mauerfall quasi gekämpft, um einen Anschluss zu finden an dieses neue System. Und es ist ihr nicht geglückt und sie will nicht mehr kämpfen. Und die Tochter sagt, aber du kannst dir doch nicht alles unter den Füßen wegreißen lassen. Währenddessen stirbt der Vater. Die Tochter stellt fest, es ist gar nicht ihr leiblicher Vater. Also da kommen so zwei große Schnittmengen, die sich treffen und die quasi einem den Boden unter den Füßen wegreißen können. Ja.
In der Rede beim Grimme-Preis haben Sie ganz persönlich gesagt, dass dieser Film auch so ein bisschen Arbeit an sich selbst war, oder? Dass da so Gedanken hochkamen von damals, die sie gar nicht mehr so auf dem Zettel hatten, oder?
Ja, man ist ja permanent mit Leben beschäftigt und hat nicht immer mehr so viel Zeit, immer in die Rückschau zu gehen. Aber ohne Rückschau ist kein Hier und Heute. Also von daher war dieser Film für mich auch ein Glücksfall, dass ich mir das so angucken durfte. Und ich habe das ja verglichen mit der Geschichte von Fritz Bauer. Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt, der sozusagen auch das KZ überlebt hat und dann sehr früh angefangen hat, sich diesen Nazi-Geschichten zu verschreiben. Und es hat 70 Jahre gedauert, bis eine Journalistin sich dokumentarisch diesem Thema Fritz Bauer getraut hat, zu nähern. Danach gab es dann noch zwei große Verfilmungen, Kinoproduktionen. Und wir haben jetzt für dieses Thema Rückgabe vor Entschädigung quasi nur ein bisschen über 30 Jahre gebraucht, um uns diesem Thema zu nähern. Und das finde ich schon schön. Also die Geschichte sollte nicht so 70 Jahre währen, das wäre schade.
Ja, vor allem diese ostdeutsche, ja, ne, so diese Identität ist ja momentan, sagten Sie ja gerade auch schon, ein großes Thema. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, ja, in den Film, Tamara.
Sehr gerne.
Gutachten. Es reicht immerhin für die Beerdigungskosten. Mit Blumen und mit Kuchen.
Dein halbes Leben. Mein ganzes Leben ging's um dieses Haus. Ihr hättet es haben können. Ihr wart kurz davor.
Ich habe 30 Jahre gekämpft. Ich kann nicht mehr und ich
will nicht mehr kämpfen.
Wo willst du denn hin mit deiner pissigen Rente?
Irgendwas werde ich schon finden. Zur Not gehe ich in die Platte.
Ist ein berührender Film. Immer wieder.
Ja, auch diese, ich finde, das macht einem auch so mal klar, also diese Nachwendegeneration, worüber man ja vielleicht auch vorher nicht so nachgedacht hat, wie unterschiedlich beide auch Ansichten auf viele Dinge haben. Mhm. Sie sprachen das gerade auch schon an. Ich weiß, Sie sind unheimlich politisch auch interessiert, wo wir so über ost- und westdeutsche Identität sprechen. Wie nehmen Sie das momentan so wahr, wenn jetzt von Spaltung gesprochen wird, gerade nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen?
Da bräuchten wir eine extra Sendung für, aber ich habe schon das Gefühl, dass, also ich spüre, die Erde unter mir ist wie so eine Scholle, die gerade bebt, in jeder Hinsicht. Also ich fühle mich von unserer Politik in den letzten Jahren doch ganz schön alleingelassen, in vielerlei Hinsicht. Dass die AfD so zugelegt hat, ist ungeheuerlich. Aber ich glaube eben, wie gesagt, du kannst das hier und heute nur anschauen, wenn du die Rückschau betreibst, also wenn du dir die Historie anguckst. Und wenn ich mir überlege, es gab eben nach dem Mauerfall keine gemeinsame Verfassung, so wie es im Grundgesetz steht, dass die hätte kommen müssen, sondern es war politisch ein Beitritt. Mhm. Und ich glaube, dass da unter Umständen schon ein Samenkorn gelegt worden ist. Und dass so viel Industrie abgewandert ist, so viel brach gelegt wurde durch die Treuhand. Da ist, glaube ich, wirklich eine Menge aufzuarbeiten und viel schiefgelaufen. Das ist ja auch alles belegt, das ist ja nichts Neues, ja, was ich jetzt erzähle. Ne?
Ja, aber das ist ja, das stand ja auch, hat ja die Grimme-Jury auch zum Beispiel zu dem Film gesagt, ne? Dass es gerade jetzt so wichtig ist, diese Identität noch mal zu überdenken.
Genau.
Apropos Identität, so ganz am Anfang. Haben Sie jemals gedacht, als Sie diesen Traum der Schauspielerei angefangen haben, dass das so weitergeht, dass Sie so erfolgreich werden?
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, überhaupt nicht. Ist so, wie es kommt, kommt.
Das ist dieser Traum, den man am Anfang hat, ne?
Der Traum, den man hat, der ist, dass du denkst, du wirst übergangslos berühmt und dann wirst du berühmt und dann wirst du reich und dann kannst du dich in die Politik einmischen oder irgend so ein Quatsch, ja? Das hat ja mit der Realität gar nicht viel zu tun. Die erlebst du ja dann erst und die Realität des Berufes ist harte Arbeit. Also ob du am Theater bist oder beim Film bist und die Neugier, die nie verloren geht.
Das ist ein gutes Stichwort mit harter Arbeit, denn wir kommen jetzt auch zu den großen Träumen am Anfang der Schauspielkarriere und warum es so wichtig ist, ja, sich durchzuboxen. Das verrät Ihnen jetzt Elisabeth Bergmann.
Ja. Der Boxring war seine Bühne. Peter Okorocki bestritt als Peter Stone bis 2002 zahlreiche Amateur- und Profikämpfe. Unter anderem war er auch Trainingspartner für die Klitschko-Brüder. Heute gibt er sein Wissen weiter an der Freien Schauspielschule Hamburg. Die jungen Menschen lernen hier, auch durchs Boxtraining, freier zu werden.
Sozusagen den Stock im Arsch zu verlieren. Weil ich kam echt hierher und so, ja, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist jetzt peinlich und so. Aber genau, das war eigentlich, glaube ich, die größte Herausforderung. Und ich glaube, daran arbeite ich immer noch, wir alle arbeiten daran immer noch.
Das Boxtraining beansprucht 80% des Körpers, macht die angehenden Schauspielerinnen fit für die Bühne. 3 Jahre schult Peter ihre Schnelligkeit, die Kopf-Hand-Koordination und die Präsenz auf der Bühne.
Erste Step bei Anfang Boxen muss erstmal an diese Beinearbeit, ist richtig, die erste Bewegung. Beinearbeit und diese Reflex, eine Ausweichung nach links, Ausweichung nach rechts, Ausweichung vorne und vorweg. Ja. Ich guck
das auch von mir. Sabine und Jürgen Lederer haben die Schauspielschule in Hamburg vor 20 Jahren gegründet. Jürgen stand früher selbst auf der Bühne. Für ihn ist das Boxtraining eine wichtige Grundlage.
Ich muss, wenn ich Texte habe, ne, die muss ich ja auch zu den Leuten bringen. Und da brauche ich Kraft. Da müssen die Sätze mich emotional aufladen und dann muss ich rüber zum Publikum gehen. Und dazu braucht man diese Der Körper muss diese Bereitschaft haben, in diese Forderung zu gehen. Und das trainiert er beim Boxen.
Laufen.
Die Lederers haben Peter im traditionsreichen Boxclub Die Ritze auf dem Hamburger Kiez kennengelernt und sind froh, dass sie ihn als Dozent gewinnen konnten. Vor allem die Schülerinnen nehmen das Boxtraining auch mit in den Alltag.
Peter sagt immer zu ihnen, ihr seid eine Waffe. Wenn ihr abends mit der Bahn fahrt, seid ihr gefährlich und müsst aufpassen, auch dass ihr das nicht missbraucht, was ich euch hier beibringe. Und das macht ganz viel mit ihnen. Die werden sehr selbstbewusst.
Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen. Zwei Dinge, die man sowohl im Boxen, auf der Bühne und im Leben braucht.
Das nicht aufgeben, ist egal was, du steh auf und weiter Kampf.
Percy Baumann, 19 Jahre, drittes Semester. Er brennt für den Beruf des Schauspielers.
Einfach dieses Gefühl, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Halt so aus sich herauszufahren und die Freiheit zu haben, sich alles zu erlauben. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Von klein auf habe ich diesen Traum gehabt. Und immer wenn ich vor irgendeinem Film saß, Harry Potter oder ähnliches, das ist einfach wunderbar gewesen, das anzuschauen. Ja.
Sie alle wollen sich hier ihren Traum von der Schauspielerei erfüllen. Und Boxtrainer Peter Okorochi hilft ihnen dabei, so viel er kann.
Sie haben sich auch unheimlich durchgeboxt am Anfang, ne?
Ja.
7-mal eine Absage. Mhm. Bei der 8. hat es dann geklappt. Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, sehr renommiert und sehr hart, habe ich auch mal gehört. Mhm. Aber ist das, wenn einem niemand sagt, du bist super, du bist gut, und man geht trotzdem immer wieder hin und sagt, nein, aber ich möchte ja Schauspielerin werden und möchte an diese Schule. Was ist da die innere Kraft? Was treibt einen an, immer wieder zu sagen, ihr habt ja, nee, das stimmt nicht, ich bin gut genug, ich will an die Schule?
Ja, man hat ja keine Eigenwahrnehmung. Also ich hätte ja nicht sagen können, ich weiß, ich bin begabt. Das hätte ich nicht gekonnt. Aber ich bin immer, wenn ich durchgefallen bin, zu sämtlichen Theatergruppen gegangen in Berlin. Und da musste man vorsprechen. Also im Maxim Gorki Theater, Palast Republik, den es nicht mehr gibt, etc. pp. Mhm. Und immer, wenn die gesagt haben, ja, wir nehmen dich, wusste ich, also da muss was sein.
Mhm. Okay.
Und das hat mir den Mut gegeben und gemacht, das weiter zu probieren. Aber parallel habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, was ist, wenn es nichts wird?
Ja, das war ja auch ein totaler Druck dann während der Ausbildung. Da kamen Krankheiten auf einmal, die man ja so durch Stress kriegt. Mhm. Ich glaube, gefußt hat das Ganze in der Gesichtslähmung.
Das war nicht lustig. Eine Trigeminusneuralgie, ja. Die wird ausgelöst durch eine Seitenstrangangina. Und dann wird der Nerv, der fünfte Gehirnnerv, der hier langläuft, der wird dann abgeklemmt. Und das sind wirklich unglaubliche Schmerzen, ja. Das war nicht lustig.
Vor allem als Schauspielerin, die ja mit ihrem Gesicht arbeitet, ist das ja also wirklich eine super schlimme Diagnose.
Ja.
Wie war da wieder der Willen da zu sagen, nein, ich mache aber weiter?
Das wusste ich in dem Moment auch noch nicht. Ich wollte nur diese Schmerzen loswerden. Also bis zur Diagnose sind schon mal 2 Monate vergangen. Dann musste ich 4 Wochen in eine Klinik. Da wurde alles gecheckt, also wurde ausgeschlossen, ob ein Hirntumor oder was auch immer. Und dann ging es so, wie es kam, nach fast einem halben Jahr. Und dann musste ich zur Logopädin, ein bisschen neu sprechen lernen und so. Ja.
Und es ging ja dann weiter und es kamen Erfolge. Das lief ja wirklich, also ich habe ja schon gesagt, Tatort, Großstadtrevier und so weiter und so weiter. Wir haben gar nicht die Sendezeit für. Ja. Das ist total schön. Es gab aber gleichzeitig auch einen Bruch. Ich glaube 2000 war das, mit der Geburt ihrer Tochter. Mhm. War das so ein bisschen, sie mussten eine Rolle rückwärts machen. Also beziehungsweise es war nicht mehr möglich, den Job und das Kind zu vereinbaren. Und Sie haben sich für das Kind entschieden, oder?
Mhm.
Wie war das damals?
Ich war damals noch im Theater, im Staatstheater Cottbus und mein Vertrag lief aus. Und mein Kind kam und mir war klar, ich müsste jetzt umziehen, also wenn ich einen neuen Theatervertrag annehme.
Ja.
Und das Problem ist, du kriegst ja meistens nur einen Ein- bis Zweijahresvertrag am Theater und dann manchmal maximal vielleicht 3 Jahre und dann kommt der neue Intendant. Und dann geht die alte Truppe weg und die neue. Das heißt, ich hätte meiner Tochter ein permanentes Umziehen zumuten müssen. Und das wäre vielleicht auch gut gegangen, ich weiß es nicht. Ich wollte nur, dass mein Kind eine konstante Kindheit erlebt.
Aber das ist ja so schwierig, wenn man dann irgendwann alleinerziehend ist. Die Tochter ist 4,5. Mhm. Dann, und gerade als Schauspielerin, als Schauspieler, wo man nicht weiß, was nächste Woche ist. Mhm. Haben Sie da Unterstützung gehabt? Wie haben Sie sich da durchgebissen?
Einfach durchgebissen. So im Wortsinn. Also ich habe dann die Zeit genutzt, als sie im Kindergarten war, habe ich mit der Kindergartengruppe haben wir kleine Theaterstücke gemacht. Ich habe also mit den Kindern die Kostüme genäht, das Bühnenbild gebastelt. Auch in ihrer Grundschule haben wir dann zuletzt noch den kleinen Prinzen gemacht. Also einfach immer weitermachen. Wenn du lange haderst, wird nichts. Ich habe parallel dann ein Rentnerkabarett angefangen über die Volkshochschule. Viele kleine Jobs, hier mal da das, morgen mal das. Also es ging irgendwie immer weiter.
So. Und es ist ja eigentlich auch was, was man dann fürs Leben mitnimmt, oder?
Genau,
weil so, selbst prägt. In der schwierigsten Zeit irgendwie gab es dann doch was, was man in den Kühlschrank packen konnte.
Immer. Immer. Und ich glaube, das ist auch quasi die Chance, dass man also sich entscheiden muss, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich habe mich entschieden für halb voll, weil Jammern bringt gar nichts.
Ja, und dann wurde ja nachgeschenkt. Im Grunde genommen hat sich das dann auch erfüllt. Genau. Sylvie kam raus. Mhm. Ein wahnsinniger Film, muss man wirklich sagen. Ja. Also der nimmt einen wirklich mit. Eine Frau, die mit einem Mann zusammen ist, der einen Fetisch hat.
Darf ich korrigieren?
Ja.
Sie wird
natürlich
verlassen von ihrem Mann. Die Freundin sagt, du willst doch aber jetzt nicht alleine bleiben, annonciere. Und was sie dann erlebt mit den Männern, die sie trifft, auf diese Annonce hin, das sind unterschiedliche spannende Geschichten.
Ja, aber da sind ja welche bei, da macht sie Dinge, die
auf die wir sie vorher nicht
eigentlich
gekommen.
Auch gar keine Lust hatte. So.
Genau.
Es ist, aber das war eben ein Film, der für viel Furore gesorgt hat. Mhm. Zahlreiche Preise gab es. Und dann, wie war denn das dann auf einmal? Erst Hartz IV, dann auf einmal Preise ohne Ende, tolle Jobangebote. Das ist ja eine Achterbahn sondergleichen.
Ja, aber die gehört eben zu diesem Beruf, denn also ich sag mal, in der DDR hatten wir einen anderen Stellenwert. Wir waren irgendwie immer abgesichert. Und das ist in diesem System ja nicht so gedacht. Also gehört es eben auch dazu, dass du eben auf der einen Seite mal eine ganze Weile gar nichts hast und auf einmal wieder ganz oben bist. Das ist schwer nachzuvollziehen, schwer auszuhalten, aber so ist die Realität.
Und wahrscheinlich auch so, dass man nicht sagt, ich mache jetzt mal eine Pause oder so. Weil man erstmal, also das ist immer so in Phasen, dass man dann auch weitermacht. Ne?
Genau. Aber das war natürlich umso schöner. Wir haben den Film ja fast komplett ohne Geld bei mir in der Wohnung teilweise gedreht. Das war irre. Das hat sehr zusammengeschweißt, 2 Monate. Und dass der dann wirklich um die ganze Welt ging, das war toll. Der lief in der MoMA. Ich habe in Avignon einen großen Preis. Also es war schön.
Ja.
Das ist einfach schön, ja.
Es war der Auftakt von vielen schönen Produktionen. Die Füchsin haben wir schon drüber gesprochen.
Genau.
Und heute Abend eben 2015 Feuerwehrfrauen. Mhm. Da geht es um die Freiwillige Feuerwehr.
Genau.
Darüber sprechen wir gleich, denn wir wollen jetzt mal darauf gucken, dass es eben gar nicht so viele Frauen in diesem Beruf gibt. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sind ja nicht so viele. Nur etwa mehr als 10% der über 1 Million freiwilligen Feuerwehrleute in Deutschland sind überhaupt weiblich. Bei der Berufsfeuerwehr sind sogar noch mal deutlich weniger. Aber Stefanie Kühne hat eine der Feuerwehrfrauen in Hamburg mal getroffen.
Kurz nach 7 Uhr in Hamburg-Wandsbek. Dienstbeginn für Feuerwehrfrau Jana Wegner. Für die nächsten 12 Stunden ist sie auf diesem Löschfahrzeug im Einsatz.
Wir haben jetzt gerade einmal die Fahrzeug- und Geräteübernahme gemacht. Das heißt, wir überprüfen jeden Tag oder jeden Morgen einmal, ob das Fahrzeug vollständig ist, ob jedes Gerät da ist und ob auch jedes Gerät funktionstüchtig ist. Dadurch, dass ich heute auf dem Angriffstrupp sitze, muss ich mein Atemschutzgerät auf jeden Fall überprüfen.
Seit einem Jahr ist die 25-Jährige eine Husarin. So nennen sich die FeuerwehrbeamtInnen an dieser Wache. 7% von ihnen sind Frauen.
Hier hängen meine Klamotten, also meine Hose, meine Jacke und meine Schuhe. Ich habe jetzt zum Beispiel halt noch einen Keil mit dabei, wenn wir ins Feuer gehen, damit wir zum Beispiel die Zimmertüren aufhalten können, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird oder so.
Jana ist nicht nur ausgebildete Brandmeisterin, sondern auch Notfallsanitäterin. Insgesamt hat sie fast 5 Jahre an Aus- und Fortbildungen hinter sich.
Mein Papa ist schon immer in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Und dann war es für mich auch selbstverständlich, mit 10 dann in die Jugendfeuerwehr einzutreten und später auch in die Aktive. Und ich war mir in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, nicht so richtig sicher, was ich machen will. Und habe dann auch mit meiner Familie drüber gesprochen und mit meiner besten Freundin. Und die hat quasi so ein bisschen diesen Denkanstoß gegeben, hat gesagt, ja, was ist denn eigentlich mit Feuerwehr? Du liebst das doch.
24 Stunden dauern die Dienste. 12 Stunden Feuerwehr, 12 Stunden Rettung. Allzeit bereit.
Wir sagen, wir ruhen, weil es ist natürlich was anderes, zu Hause im eigenen Bett zu schlafen, als wenn man hier liegt und quasi jederzeit bereit sein muss, um auszurücken. Also, weil wir werden hier im Raum quasi einmal über den Lautsprecher geweckt, dann geht der Alarmton quasi einmal, den wir unten auch schon öfter gehört haben. Und da vorne die Glühbirne geht an, das heißt, das Licht oder der Raum ist voll mit Licht und dadurch wird man dann wach.
Verglichen mit ihren männlichen Kollegen muss sich Jana vor allem, was die Stärke angeht, beweisen. Deswegen ist ihr natürliches Habitat der Kraftraum.
Man muss sich immer wieder beweisen, dass man für den Job auch gemacht ist. Weil natürlich stehen wir Frauen als das schwächere Geschlecht da und ich muss den gleichen Job leisten.
Das heißt, alle müssen alles können und das auch immer wieder zeigen. Wie in diesen Chemikalien-Schutzanzügen. Die tragen Jana und ihre Kollegen bei Einsätzen, bei denen sie mit gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen können, etwa in Schwimmbädern. Einmal im Jahr müssen sie demonstrieren, dass sie sich darin gut bewegen können. Ein kleiner Wettkampf. Ein Spaziergang, eine Löschübung, am Ende einen Kuli zusammenbauen. Die Siegerin heißt Jana.
Alles nass.
Auch wenn Jana sich unter den Männern wohlfühlt, sie hätte gern mehr Kolleginnen.
Also ich glaube, es gibt einfach doch so ein bisschen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und gerade so die feinfühligere, emotionalere Ebene fehlt manchmal so ein bisschen. Also jeder Mensch ist unterschiedlich, aber letztendlich sind wir Frauen dann doch ein bisschen feinfühliger, ein bisschen emotionaler vielleicht auch. Und man ist einfach sich ähnlicher, als man den Männern ähnlicher ist.
Die Hamburger Feuerwehr sucht dringend neue Leute, Frauen und auch Männer. Und Jana, die düst jetzt zu ihrem nächsten Einsatz.
Das ist schön.
Ja. Und natürlich, gerade bei uns irgendwie auf dem Land ist es auch Thema, dass das alles nicht ohne freiwillige Feuerwehr eben auch geht. Ich weiß nicht, Berlin, wissen Sie, ist natürlich recht groß. Gibt es da so Vereinsleben?
Habe ich mich noch gar nicht kundig gemacht. So, ne? Aber ich denke, da gibt es auch eine Feuerwehr, bestimmt.
Also, wir sprechen ja drüber, weil eben heute Abend Feuerwehrfrauen kommt. Da geht es um diese freiwillige Feuerwehr. Sie sind die Mutter von Maike, die eben da drin ist. Das Verhältnis ist, naja, manchmal wirkt es ein bisschen kühl, weil diese Maike auch sehr hart ist. Mhm. Ex-Soldatin. Mhm. Sie sind die Mutter, die auch so ein bisschen spröde fast daherkommt, oder? Was ist diese Dora? Was hat sie daran gereizt?
Mich hat das Landleben gereizt und mich hat es gereizt, melken zu lernen, ganz einfach. Ich habe mir das ganz spannend vorgestellt, aber das ist ja alles sehr technisch und trotzdem aber sehr schön. Ist eine sehr bodenständige Figur.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, dass Sie aber die Landwirtin sind.
Ich
oder?
Bin
dass
die
Sie mit Ihrer Tochter genau. da genau auf dem
Bauernhof. Nichts mit Feuerwehr, genau. Ich mit Kuh also, und genau. mit ja. Heugabel. Und, genau. ja. und das hat mich gereizt. Das ist schön. Das ist eine bodenständige Figur, die versucht da den Laden im Griff zu halten. Und ja, und dann kommen die unterschiedlichen Probleme. Und sie ist so ein bisschen die Mutter des Jansen.
Ja, und die Tochter ist naja, auch speziell im Umgang mit ihrer Mama.
Mein Mann, ihr Vater, es gab ein Feuer in einer Scheune und der Balken bricht und mein Kind versucht, ihren Vater zu retten und es glückt ihr nicht. Er stirbt. Und da sie sich schuldig fühlt, geht sie nach Afghanistan in der Hoffnung, sozusagen diesem Fluch oder was auch immer entkommen zu können und kommt mit einem neuen Trauma zurück. Also eigentlich hat sie jetzt zwei, die sie trägt. Und ich mache den Bauernhof alleine als Bäuerin. Und da kommt dieser Mann und der hilft mir. Und dabei lernen die sich kennen und auch mögen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das für die Tochter schön ist, dass der da jetzt da ist. Aber auch ich muss natürlich signalisieren können und leben können, dass ich auch ein eigenständiger, selbstständiger Mensch bin. Aber das kennen, glaube ich, viele Alleinstehende, dass das nicht so einfach ist.
Ja, dass man als Mutter sich sehr schnell selbst aufgibt, oder?
Sehr schnell aufgibt und sagt, okay, dann ziehe ich mich zurück, habe keinen Partner mehr und bin bloß noch fürs Kind da. Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, eine ganz schmale Gratwanderung. Hm.
Das glaube ich auch.
Ja.
Sie sind völlig ungeschminkt da in der Serie.
Ja, ich liebe sowas.
Mhm. Ja, aber ist nicht Schminke auch immer so ein bisschen was wie so ein Kostüm, was man anzieht? Ich finde immer so, also wenn ich hier in die Sendung gehe und ich bin dann fertig gemacht und so, das ist ja auch so ein bisschen was, was einem an Rüstung mit auf den Weg gegeben wird.
Ja, ich hätte mir die Figur auch vorstellen können mit aufgeklebten Fingernägeln, aber die Vorstellung, dass eine Eure mit so aufgeklebten
die Fingernägeln... Die armen Euter!
Wie soll das gehen? Das ist ja aber auch eine Form von Kostüm, wenn ich mich entscheide, komplett da ungeschminkt zu sein. Das ist ja auch schön. Und ich finde alles wunderbar, was der Figur zuträglich ist. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Eitelkeit. Es geht immer um die Figur zu zeichnen und zu kreieren. Ja.
Gab es eigentlich mal so Rollen, wo Sie gedacht haben, oh, das ist mir jetzt unangenehm, das zu spielen?
Ja, es gibt ja so intime Szenen, auch als jüngere Frau. Da gab es Momente, da habe ich mich sehr geniert. Und da gibt es aber dann für mich, dass ich immer denke, das bin ja jetzt nicht ich. Und wenn ich die Rolle annehme, dann muss ich sie auch spielen. Also ich habe das ja vorher gelesen. Also Herbert, der wunderbare Film von Thomas Struber mit Peter Kurt in der Hauptrolle, gab es ja auch so eine Szene. Und da habe ich mich schon gegruselt vorher, weiß ich. Aber das ist dann so, dass ich die Augen innerlich zumache und denke, es stand im Drehbuch, du hast zugesagt, jetzt musst du da, musst du es auch anständig spielen, Punkt. Ja.
Ja.
Und dann ist es auch gar nicht mehr schlimm. Weil ich bin ja dann nicht ich. Mhm. Ist sicher Quatsch, aber das bilde ich mir dann ein.
Ja, ja, so als Schutzschild. Ja, genau. Heute Abend auf jeden Fall sind Sie Dora.
Ja.
Neue ARD-Serie Feuerwehrfrauen. Phönix aus der Asche, 7:45 dann. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was Sie davor vielleicht auftischen könnten. Mhm. Zora Clip, das schmeckt.
Moin und hallo, wir machen heute Maultaschen, aber ich weiß, alle Maultaschen-Expertinnen und Experten, es gibt euch, ihr habt tolle Rezepte, aber ich möchte euch heute meine Version zeigen. Ich bin nämlich im Schwarzwald geboren und im Norden aufgewachsen und ich möchte heute beide Regionen miteinander vereinen und deswegen machen wir eine Kabeljaufüllung für unsere Maultaschen. Angefangen habe ich aber mit dem Teig, den habe ich schon geknetet. Das ist Mehl, Weizengrieß und Eier und ein bisschen Salz. Und der ist vom ganzen Kneten ganz kaputt. Der muss sich jetzt erstmal ausruhen. Der muss mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit er uns nachher beim Ausrollen nicht kaputt geht. Und deswegen fangen wir jetzt mit unserer Kabeljaufüllung an. Ich hacke den Kabeljau recht klein, damit er auch schön in der Füllung zusammenhält und die nicht auseinanderbröckelt. Man könnte das auch in der Küchenmaschine machen, aber ich finde es mit der Hand so eigentlich ganz schön und man spart sich ein bisschen Abwasch. Für unsere Füllung brauchen wir außerdem kleine Zwiebelwürfelchen und Petersilie. Und jetzt brauchen wir noch Spinat. Den blanchiere ich jetzt. Und blanchieren bezeichnet einmal kurz im heißen Wasser angaren und dann in Eiswasser abschrecken. Dann behält er nämlich seine Farbe. Er fällt aber einmal kurz zusammen, weil so groß passt er nicht in so eine Maultasche. Bei mir zumindest nicht. Den Spinat müssen wir jetzt gut auswringen. Und dann wird er auch noch mal klein geschnitten. Das Ganze können wir jetzt mit unserem Kabeljau vermengen. Dazu kommt jetzt ein bisschen Salz. Zitronenabrieb. Ich habe hier diese lustigen Zitronen von der Amalfiküste. Da war ich gerade erst. Ein bisschen Senf. Und ein Ei. So, und das Ganze wird jetzt verknetet. Ich glaube, da geht noch ein bisschen Mehl dazu. Es ist mir jetzt noch ein bisschen zu nass. Ich habe Angst, dass die Bindung nicht hält. Mehl verschafft da Abhilfe. So, ich habe unseren Teig jetzt hier mit einem Nudelholz ausgerollt. Und dabei muss man immer darauf achten, dass man ordentlich Mehl dazu gibt, dass der Teig nicht kaputt geht oder irgendwo dran kleben bleibt. Und jetzt nehmen wir uns unsere Füllung und machen da eine schöne Bahn drauf. Und das ist jetzt dann auch doch so ein bisschen der Unterschied zu einer Ravioli oder zu einem Raviolo, weil man da ja die Füllung einzeln auf den Teig spritzt. Und hier macht man eine ganze Bahn und zerteilt es dann später. Und jetzt brauchen wir einen Pinsel und ein bisschen Wasser. Dann können wir einfach oben und unten so ein bisschen mit Wasser bestreichen, damit der Teig gleich aufeinander klebt. Und jetzt haben wir hier eine richtig schöne, gleichmäßige Teigbahn mit Füllung und die wird jetzt geteilt und dann kommt sie ins Wasser. Und wenn sie oben schwimmen, dann brauchen sie noch so 1-2 Minuten und dann sind sie fertig. Und zu einer guten Maultasche gehören natürlich gute geschmolzene Zwiebeln und die machen wir jetzt mit einem Haufen Zwiebeln und einem Haufen Butter. Mein Tipp noch für die Zwiebeln, diese am besten bei niedrigerer Hitze schön langsam in der Butter garen und zum Schluss noch ein bisschen braunen Zucker und einen Schluck Essig dazu. So kriegen sie nochmal so einen richtigen Kick. Ich habe diese Herrgottsbescheißerle, wie man ja auch so schön sagt, gerade noch in Butter angeschwitzt und die sind wirklich so lecker geworden. Ich rate euch, das nachzumachen. Das schmeckt nämlich. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.
An der Amalfi-Küste war unsere Zora. Also ich glaube, ihr Urlaub ist ein bisschen länger her, ne?
Ja, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern.
Das ist aber ja auch. Kabarett machen sie, dann Theater ja auch momentan noch in Berlin, ich glaube bis Sonntag noch.
Ja.
Dann die Füchsin gedreht, da ist halt auch nicht viel Platz.
Nein.
Dann die Datsche ja auch noch. Ja. Vor allem, was ich ja so schön finde, da machen sie handwerklich alles selbst, ne?
Ich versuche es. Das glückt nicht immer, aber ich versuche es, jawohl.
Weil sie Handwerk im doppelten Sinne auch in der Schauspielerei gelernt haben.
Ja, so ist es. Und ich liebe es, dass ich was Handwerkliches mache, weil ich sehe es sofort. Das ist wunderbar. Ich liebe es, mit Holz zu arbeiten.
Ja, weil ja auch in Halle, da war es ja so, dass sie das im Grunde genommen das Theater mit aufgebaut haben, ne?
Genau. Das Einstiegsgespräch von Peter Sodann war, wir wollen Sie, wollen Sie. Ja, was können Sie handwerklich? Alles.
So
gut, Sie sind engagiert.
Ja, und dann, aber man wusste ja noch nicht, dass das wirklich heißt,
nein,
Handwerk. Ne?
Aber da habe ich auch noch viel gelernt. Also so ist es nicht.
Ja.
Da konnte ich noch nicht alles, aber schon vieles, ja.
Ja, aber da wurde mit aufgebaut, mit angefasst.
Ja.
Das ist vielleicht auch so dieses Ganze in der Summe. Das war ja auch damals ein Förderer von Ihnen. Ne?
Ja,
also
sehr.
Dann leider verstorben, genau. Aber das ist es vielleicht das, was wir auch von Ihnen heute lernen können, dass man so ein bisschen von diesem Runterfallen, das Aufstehen.
Unbedingt.
Wieder schafft. Ne?
Und was du nicht selber tust, das tut kein anderer für dich. Also
ja, vielen Dank an Sie. Und Gast von morgen ist Marion Gold, Alphaville-Sänger. Dann wieder mit Bettina Tietjen. Und die können Sie ja heute Abend auch sehen bei Tietjen Kempt. Also viel Bettina nachher noch und dann morgen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
Das täglich live um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen.